Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen, in denen wir von der Wahrheit, die beim Fußball ja bekanntlich auf dem Platz liegt, zu den Wahrheiten kommen, die Kanzlerin und Länderregierungschefs uns heute präsentieren wollen. Wieder ein Corona-Gipfel, wieder das Warten. Was werden Sie diesmal konkret entscheiden? Angeklungen war ja bereits gestern, dass es wohl mindestens bis Ende März noch beim Lockdown bleiben soll, mit einigen Ausnahmen aber und mit Lockerungsstufen. Doch dann dauerte allein die Beratung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vor der Konferenz mit Angela Merkel schon länger, was die Uneinigkeit aller Beteiligten erahnen ließ. Zum aktuellen Stand der Dinge gleich mehr. Vorher fasst Daniel Pokraka zusammen, was bisher heute geschah.
So wie der Brandenburger Dietmar Woidke erleben auch heute die meisten Ministerpräsidenten die Konferenz mit der Kanzlerin als Videoschalte, die seit mehr als 7 Stunden andauert. Zähes Ringen, unter anderem um Impf- und Teststrategien. Und den nächsten Öffnungsschritt. Ab nächsten Montag sollen unter anderem Blumenläden und Buchhandlungen wieder öffnen. Auch weitere Öffnungsschritte sind geplant, überall dort, wo die 7-Tages-Inzidenz unter 100 liegt. Ein hoher Wert, verglichen mit den 35, die Merkel und die Ministerpräsidenten zuletzt angepeilt hatten.
Es gibt ein Inzidenz-Hopping 50, 35, 100. Und es ist fragwürdig, ob dieser Wert überhaupt der entscheidende sein kann.
Mehr Schnelltests sollen helfen, in Schulen, in Kitas, am Arbeitsplatz, um die Corona-Lage auch bei höherer Inzidenz unter Kontrolle zu halten. Wo die Inzidenz unter 100 liegt, sollen Einkäufe mit vorheriger Anmeldung möglich sein. Das gleiche gilt für Museums- oder Zoobesuche.
Weil wir nicht nur auf den totalen Lockdown setzen, sondern weil wir neue Mittel hinzunehmen. Und das ist das Testen, das Impfen, die digitalen Möglichkeiten, um in bestimmten Bereichen auch wieder Grundrechte in Kraft zu setzen.
Aber nicht für alles gibt es eine Öffnungsperspektive. Café- und Restaurantbesuche drinnen sind wohl erstmal nicht in Sicht. Und auch Großveranstaltungen müssen noch warten. Um die Einzelheiten ringen sie noch immer. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten.
Tina Hassel, die Leiterin unseres ARD-Hauptstadtstudios. Sie verfolgen dieses Bund-Länder-Treffen seit heute Beginn an. Was ist denn bisher rausgedrungen?
Nun, Ingo, das sind wirklich ganz schwierige und schleppende Verhandlungen. Kurz vor 21 Uhr hatte man sich deshalb auch vertagt für eine Bedenkpause. Denn nach all den Stunden Verhandlungen war die Diskussion über die Lockerungen beim Handel total festgefahren. Der Streit geht da vor allem um die Inzidenzzahl, ab wann wieder geöffnet werden kann. Denn die von der Kanzlerin geforderte Inzidenz von 35 wird von keinem einzigen Bundesland derzeit flächendeckend erreicht. Und da würden also die Öffnungen noch lange, lange auf sich warten lassen. Und deshalb gibt es viel Unmut. Einige Länder haben heute dem Gesundheitsminister vorgeworfen, nicht genügend Tests eingeplant zu haben. Und Spahn hat dann seinerseits die Länder kritisiert. Die würden Impfstoff in großen Mengen ungenutzt im Kühlschrank liegen haben. Und dabei wäre es generell ein fatales Signal, wenn nach dem langsamen Impfstart nun auch Engpässe im Schnelltests und bei den Tests kommen. Und deshalb ringt man heute noch so zäh miteinander.
Jetzt soll es aber zumindest erste Öffnungsschritte, Perspektiven geben. Nimmt es denn nun etwas Druck vom Kessel in dieser kontroversen Lage?
Naja, es gibt zwar erstmals einen Perspektivwechsel weg von den reinen Inzidenzwerten und hin zu einem Stufenplan für Öffnungen, aber viele Bereiche wie etwa Gastronomie, wie die Kultur oder die Reise- und die Veranstaltungsbranche werden auf die nächsten Bund-Länder-Gespräche am 22. März vertröstet und da herrscht natürlich viel Unmut und viel Frust. Und auch bei den Schulen und Kitas gibt es in der uns vorliegenden Vorlage keine weitere Öffnungsperspektive und das, obwohl ja auch da einmal in der Woche getestet werden soll und die Kultusminister gestern noch gefordert hatten, schon im März weitere Jahrgänge in den Präsenz- oder Wechselunterricht zu holen.
Tina, vielen Dank für die aktuellen Einschätzungen nach Berlin.
Gern.
Und auch das ist heute Tagesthema. In welcher Verfassung ist eigentlich die AfD? Oder anders ausgedrückt, steht die selbsternannte Alternative für Deutschland jederzeit und überall auf dem Boden unserer Verfassung? Der Verfassungsschutz hat daran nun Zweifel und stuft jetzt nicht nur mehr die Teile der Partei, sondern die gesamte Partei als rechtsextremen Verdachtsfall ein. Das bedeutet, die Behörde überwacht die AfD nun auch mit, wie es dann immer so schön heißt, nachrichtendienstlichen Mitteln. Sprich, der Inlandsgeheimdienst, der darf die Partei ausspionieren. Michael Stempfle berichtet.
In Deutschland gäbe es eine Zwangsmultikulturalisierung, die zu Messerleichenbergen führe. Mit solchen öffentlichen Äußerungen in sozialen Medien haben AfD-Politiker Angst geschürt. Oder in Reden, wie im vergangenen August, nicht etwa nur Kritik geübt, sondern das demokratische System verächtlich gemacht.
Es ist nicht ausreichend, wenn das Merkel-Regime zurücktritt. Das reicht nicht aus, sondern das gesamte politische System muss von der aktuellen Diktatur zurückgeführt werden in ein demokratisches System.
Die öffentlichen AfD-Äußerungen hat der Verfassungsschutz im Visier gehabt, 2 Jahre lang. Sind es Verstöße gegen die Menschenwürde, gegen die Demokratie oder Meinungen?
Da nichts Belastbares vorliegt, werden nun Verstöße angeblich, wir wissen es ja nicht, gegen Menschenwürde und Demokratieprinzip unterstellt. Also irgendwelche Meinungen von uns werden kritisiert.
Die AfD versuchte, sich ein gemäßigteres Image zu geben. Handreichungen für öffentliche Äußerungen sollten helfen. Oder auch die angebliche Auflösung des sogenannten Flügels.
Der Flügel ist formal aufgelöst, aber die Mitglieder des Flügels sitzen weiterhin an wichtigen Positionen in der AfD. Björn Höcke ganz voran.
Das Ergebnis der Prüfung durch den Verfassungsschutz? Er sieht Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung.
Wir wissen auch aus unserer Geschichte, aus der Zeit der Weimarer Republik, dass Demokratien eben auch nur mit Demokraten funktionieren. Und dort, wo das angezweifelt wird, dort, wo das bekämpft wird, dort, wo das in Frage gestellt wird, da muss man dem auch kraftvoll entgegentreten.
Der Verfassungsschutz führt die AfD jetzt als Verdachtsfall.
Und damit nochmal nach Berlin, diesmal zu Martin Schmidt, der seit Jahren über die AfD berichtet. Was bedeutet diese Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall für die AfD selbst?
Na, erstmal ist es ein herber Rückschlag für Jörg Meuthen. Der hatte sich schon sehr, sehr große Hoffnungen gemacht, als Bundessprecher durch sein Agieren diese Beobachtung noch abwenden zu können. Er hat sich ja mit dem mächtigen rechtsextremen Flügel in der AfD angelegt, ihn zum Auflösung gezwungen. Er hat deren mächtigen Strippenzieher Andreas Kalbitz aus der Partei geworfen und hat auf dem vergangenen Parteitag in seiner Rede klare Kante gezeigt gegen die Radikalen in der Partei. Aber es hat sich eben auch auf diesem Parteitag gezeigt, dass ihm nur rund die Hälfte der Mitglieder auch folgt. Und Ende des Jahres stehen Neuwahlen an dieses Bundesvorstandes. Da muss auch Jörg Meuthen sich zur Wiederwahl stellen. Und gerade nach der Entscheidung des Verfassungsschutzes heute ist das mehr als offen, wie das ausgeht. So könnte die Beobachtung am Ende die Machtverhältnisse in der Partei wieder verschieben und tatsächlich dazu beitragen, dass sich die AfD weiter radikalisiert.
Martin Schmidt, danke für die Analyse nach Berlin. Und zum Schluss noch ein Satz zum Wetter. Morgen im Süden Sonne, im Norden Wolken, dazwischen Regen bei 6 bis 16 Grad. Und für den Moment war es das von uns. Wir melden uns aber nach der Sportschau nochmal mit den neuesten Gipfelerkenntnissen. Bis später also. Jetzt übernehmen aber Jesse Wellmer und Bastian Schweinsteiger.